Warum scheitern so viele Beziehungen und was hat es mit mir zu tun, wenn privat oder beruflich Beziehungen für mich scheitern? Und noch wichtig, wenn ich mich immer wieder in toxischen Beziehungen wiederfinde, also Beziehungen, die mir nicht gut tun, dann hat das vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr mit mir zu tun als mit den Menschen, weil die ja wechselnd sind in ihrem Leben. Und wenn es dir so geht, dass du das immer wieder für dich im Leben oder Beruf findest, dass du in toxischen, in diesen unguten Beziehungen dich wiederfindest, dann ist diese Podcast-Folge heute sicherlich besonders hilfreich für dich. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerin, lieber Zuhörer, unabhängig davon, auf welcher Plattform du deinen Lieblingspodcast, den Happy Erfolgreich Podcast im Leben und Business jetzt die anhörst oder anschaust. Ich bin Patrick Ries, dein Host, dein Gastgeber. Und bei mir geht es darum, Menschen zu helfen, mit mehr Leichtigkeit im Leben und Job erfolgreicher zu sein. Das tue ich auf Bühnen, in Trainings als Coach und vor allem, und das macht mir besonders viel Spaß und kommt wirklich von Herzen, in Gesprächen mit interessanten Persönlichkeiten hier in diesem Happy Erfolgreich Podcast. Und damit möchte ich dir vorstellen, wer heute zu Gast ist. Es ist Mona Kraft. Herzlich willkommen, liebe Mona Kraft. Ich freue mich von Herzen sehr, dich interviewen zu dürfen, denn du hast toxische Beziehungen erlebt. Du hast in frühen Jahren Missbrauch erlebt, später aber nicht nur den körperlichen, sondern auch den wirtschaftlichen Missbrauch. Und wir sprechen heute darüber, wie du nicht als Opfer daran krank wurdest, sondern gewachsen bist, es für dich reflektiert und aufgearbeitet hast, um heute als Beziehungscoach Menschen zu helfen, privat und beruflich in anderen Beziehungen sich wiederzufinden, als die eben erwähnten, und schlussendlich auch Traumata aufzulösen. Ich freue mich sehr, liebe Mona, dass du dabei bist, vor allem, weil du ja auch als Speakerin auf Bühnen bist, als Coach unterwegs bist. Aber darüber werden wir nachher noch sprechen. Seid ihr erstmal herzlich willkommen. Und ich möchte gerne mit einer Frage direkt einsteigen, weil aus dem Vorgespräch hat es mich schon neugierig gemacht. Du sagst, es müssen 90% der Beziehungen scheitern. Warum scheitern und warum müssen überhaupt so viele Beziehungen scheitern? Sei herzlich willkommen. Mona, du bist dran.
Patrick, erstmal lieben Dank für die Einladung, für die schöne Anmoderation. Ich freue mich richtig, dass ich heute hier bin. Ja, du steigst gleich in ein großes Thema ein. Also 90% oder 90 von 100 Ehen scheitern. Das ist leider statistisch festgehalten. Und bei den Beziehungen, die ohne Ehering stattfinden, wahrscheinlich noch viel mehr. Warum scheitern sie? Erstens. Wo hast du Beziehungen gelernt?
Also ich habe
in der Regel, es gibt, wir machen Try and Error die ganze Zeit. Wenn wir das Glück haben, dann haben wir zufällig sind wir in einer Familie hineingewachsen, wo die Beziehung der Eltern gut war. Das ist aber leider meistens die Ausnahme, denn unsere Eltern sind Kinder von kriegstraumatisierten Menschen. Das ist einer der Gründe. Zweitens, also wir lernen nicht, wie Beziehung funktioniert. Zweitens, wir haben ein Bild von, wie Beziehungen gut funktionieren aus Filmen und aus Musiktexten, die mit der Realität aber auch überhaupt nichts zu tun hat. Ja, Rosamunde Pilcher und Co., wir rennen alle in diese Filme. Irgendwo gibt es immer, und sei es ein Krimi, es gibt immer auch eine Beziehungsstory. Dort werden Beziehungen dargestellt, die mit unserem Leben relativ wenig zu tun haben. Also wieder keine Orientierung. Und das Dritte, bei den vielen, vielen Gründen, die es gibt, wir suchen oftmals beim anderen etwas, was uns fehlt. Wir versuchen einen Mangel in uns, also zum Beispiel, ich fühle mich nicht schön. Also muss ich von meinem Partner andauernd gesagt bekommen, wie schön ich bin. Ich brauche von meinem Partner Bestätigung. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht wertvoll. Also behänge ich meine Frau mit Diamanten. Ja, ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen. Mhm. Also ich suche mir in meinem Partner etwas, was ich selber nicht habe. Wir wissen aber, gerade Menschen, die sich mit Mindset auseinandergesetzt haben, innen wie außen, nicht außen wie innen. Wir fangen im Innen an. Wenn ich mich reich fühle, ziehe ich automatisch Menschen an, die mir Reichtum schenken. Und was immer auch Reichtum sein kann. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, warum Beziehungen nicht wirklich die besten Voraussetzungen haben, eine Erfolgsstory zu werden.
Wow. Du hast zum Einstieg uns gleich, ich glaube, 10 Themen präsentiert, die alle jetzt neugierig machen, nachzufragen. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du damit begonnen zu erklären, warum 90 von 100 Ehen tatsächlich scheitern, weil viele sich jemanden suchen, der den Mangel irgendwie ausgleicht, den wir spüren. Ob der wirklich da ist, ist ja noch was anderes. Aber wenn ich den Mangel spüre, ich bin nicht hübsch, brauche ich jemanden, der mich bestätigt in, ich bin ja hübsch, weil ich mich selbst nicht hübsch fühle. Was passiert denn, wenn so zwei Menschen sich kennenlernen? Ich meine, da sagt ja jemand aus einem guten Herzen vielleicht heraus, ich hab dich lieb, weil du hübsch bist, aber ich spüre es nicht, dass ich hübsch bin. Was heißt das denn für eine Beziehung? Bleiben wir vielleicht mal bei diesem Beispiel, weil wir können ja später auch in andere Beispiele reingehen, auch wirtschaftliche Beispiele, weil der ein oder andere ja einen Business-Hintergrund hat, der jetzt zuhört.
Genau. Letztlich ist es ja so, dass wir uns vollständig fühlen wollen. Und wenn wir in einer Familie aufgewachsen sind, wo nicht unser Sein definiert worden ist als Wert, sondern unsere Leistung, dann sind wir im Grunde in einer ganz typischen Familie in den 70er, 80er, 90er Jahren in Deutschland aufgewachsen. Denn das war die Zeit, wo die Großeltern aus dem Krieg etwas geleistet haben, Häuser gebaut haben, unsere Väter und Mütter haben ebenfalls wieder geleistet und haben sich einen Wohlstand erarbeitet, haben ein Unternehmen vielleicht aufgebaut. Also das Leistungsprinzip ist extrem stark in dieser Generation vorhanden. Da ging es ja auch darum, dass man erstmal nach den Kriegen Sicherheit wieder aufbaut. Da war das Thema, wie denke ich, wie fühle ich, noch gar nicht im Vordergrund. Und da hat man halt den Wert eines Menschen vor allem an den äußeren Dingen definiert. Na, jeder kennt den Spruch, mein Haus, mein Boot, mein Urlaub. Ich bin selber noch in den 90er Jahren, da war ich Eigentümerin einer Werbeagentur, ganz, ganz stark in dieser Welt gewesen. Die Abende, die handelten nur davon, was habe ich gerade wieder erlebt? In welchem Fünf-Sterne-Hotel war ich oder in welchem Sterne-Restaurant habe ich gegessen? Ja, da ging es nicht um die inneren Werte. Und wir haben ja jetzt die Welle, wo die Menschen immer mehr nach innen schauen und merken, es geht um das, was ich in mir trage, wo ich mir selber das gebe, was ich im Grunde im Außen suche. Also nochmal zurück zu deiner Frage. Wir wollen komplett werden, wir wollen vollständig werden. Und wenn wir uns nicht vollständig fühlen, meinen wir, wir müssen uns das von außen hineinziehen. Der eigentliche Weg ist aber, es in uns zu entdecken. Und das heißt, es geht nur mit dem Blick nach innen. Es geht nur mit dem Blick nach innen. Und wenn ich mich reich fühle, wenn ich mich schön fühle, ja, man sagt ja auch, die Schönheit entsteht im Auge des Betrachters. Ja, das hat nichts mit äußeren Dingen zu tun, sondern ich finde dich schön, weil ich einfach dich ganz anders wahrnehme als, sie hat braune Augen, sie hat eine Figur 5,8, Größe 38 oder so. Nein, es geht ja um das, was ich in der Seele in einem Menschen sehe, also im Inneren in einem Menschen sehe. Ja. Und der Blick wandelt sich jetzt gerade ganz, ganz stark. Aber bei Menschen, die in einem höheren Bewusstsein sind, die eben nicht mehr sich über äußere Dinge definieren. Und da erleben wir gerade einen großen Wandel.
Ja, lass uns bitte auf den Wandel später nochmal eingehen, weil ich würde gerne nochmal tiefer reingehen in diese Problematik. Weil ich weiß nicht, wie es den meisten Zuhörern und Zuschauern jetzt geht, aber mir hat es Fragen aufgeworfen. Wenn ich mich im Mangel fühle und noch nicht komplett fühle, also noch nicht so weit bin, dass ich es erkannt habe, also suche ich es im Außen. Soweit habe ich dich verstanden. Wenn ich es jetzt im Außen suche und jemandem begegne, der mir genau das schenkt, der mir sagt, ich finde das und das toll an dir. Warum ist das im Grunde schon der erste Stolperstein, in eine Beziehung reinzukommen, die toxisch werden kann? Also ungut.
Also grundsätzlich gibt es ja das sogenannte Resonanzprinzip. Also das, was ich in mir trage, bewusst und vor allem unbewusst, ziehe ich automatisch an. Das heißt, wenn ich unbewusst einen Mangel in mir trage, ziehe ich automatisch nicht einen Menschen, der völlig vollständig ist, an, sondern auch wieder einen Mangelmenschen. Ja, und wenn ich mich zum Beispiel nicht wertvoll finde, dann hole ich mir einen Mann als Frau, der mir die Bestätigung gibt, du bist das Tollste überhaupt. Aber dieser Mann hat vielleicht den Mangel, ebenfalls sich nicht wertvoll zu fühlen und die Frau als Aushängeschild braucht.
Weil sie
Ja.
tatsächlich hübsch ist und dann auch gezeigt werden kann. Und dann bin ich
Genau.
schöner, als wenn ich Kleidung an mir anders trage, wenn ich eine hübsche Frau neben mir habe als Mann.
Genau,
Das
genau.
heißt, wo
Und er
dieser
sieht halt jetzt nicht den
Zeigemangel?
Charakter, er sieht nicht ihre Soft Skills, sondern er sieht eben die äußeren Dinge vielleicht mehr. Und das sind beides Mangelmenschen. Ja, und wie oft machen Menschen im Grunde dann falsche Deals? Ja, sie wissen, also das ist einer der auch großen Punkte, warum Beziehungen nicht funktionieren oder auf Dauer nicht funktionieren können. Es gibt eine Statistik, die sagt, Paare reden 8 Minuten am Tag miteinander. 8 Minuten, da gehört dazu, Schatz, bitte hol den Anzug aus der Reinigung. Und auch der Satz, die Nachbarn haben schon wieder ein neues Auto. Also man redet in unserer Gesellschaft, in Beziehungen, in Ehen viel zu wenig über das, was uns selbst persönlich betrifft. Paare lernen sich kennen, sie sprechen nicht über ihre wirklichen Werte und Ziele. Ja, klar, willst du Kinder? Wie viele Kinder willst du? Willst du ein Eigenheim? Willst du das, diese Dinge schon? Aber diese ganzen viel unterdefinierten Themen, über die wird in der Regel nicht gesprochen. Ja, man schlittert einfach so mal rein, wir gucken mal, es fühlt sich gut an, wird schon werden. Ich will mich ja auch nicht festlegen. Wieso kann ich das überhaupt beeinflussen, was ich eines Tages erreiche? Das steckt da alles mit drin.
Das heißt, diese beiden Partner, die aus dem Mangel heraus sich kennenlernen, die dann nicht darüber sprechen, was für sie in der Beziehung wichtig ist, was hinter den Themen für sie wichtig ist, warum sie ein Kind möchten oder nicht möchten, warum ein Eigenheim wichtig ist oder nicht wichtig ist, merken dann erst, dass es im Grunde zu einem Schaden in der Beziehung führt, wenn irgendwas passiert, was nicht hervorgesehen war. Also man will jetzt das Kind gemeinsam, dann kommt es zu einer Fehlgeburt. Und plötzlich fliegt denen die Beziehung um die Ohren, weil sie gar nicht miteinander gesprochen haben, warum es unterschiedliche Motive dafür gab, warum ein Kind in der
Beispiel.
Beziehung vielleicht wichtig ist.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Und das Gleiche gilt ja auch bei wirtschaftlichen Beziehungen. Ja,
Ja.
man muss ja die Dinge wirklich ehrlich auf den Tisch legen. Aber oftmals ist es ja so, dass ich die Dinge erst ehrlich auf den Tisch legen kann, wenn ich sie mit mir selber ausgemacht habe, wenn ich mit mir in den Dialog gegangen bin und meine wirkliche Motivation für mich geklärt habe. Also zum Beispiel, ich hab eine Freundin gehabt, mit der, die kannte ich 28 Jahre. Wir sind wirklich durch sehr viele Täler gegangen. Sie war eine junge Frau, die mit 26 zum ersten Mal Krebs bekam. Als wir uns damals entschlossen haben, gemeinsam ein Coaching-Angebot zu entwickeln für Menschen, die Krebs hatten, war sie der Part, ich habe die Erfahrung und ich hatte den Part Coaching. Ich habe sie benutzt, um endlich ins Coaching-Business zu kommen. Und sie hat mich benutzt, damit sie ihr Thema, ihre Botschaft nach außen hin tragen kann. Das ist uns im Nachhinein um die Ohren geflogen, als dann klar war, dass wir nicht miteinander funktionieren.
Und ihr habt nur
Wir
das
hatten
Team
beide
gefunden,
einen Mangel.
weil jeder einen Mangel hatte.
Genau.
Okay.
Genau. Und das war dann letztlich ist es für mich zu einem wirtschaftlichen Missbrauch geworden.
Ja.
Aber ich durfte daraus ganz viel lernen. Also es ist nicht, ich bin ihr da nicht mehr böse, weil ich habe die Lektion dahinter, glaube ich, erkannt und auch auflösen können.
Jetzt ist das ja nicht der erste Missbrauch für dich gewesen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, und du hast mir die Erlaubnis gegeben, dafür herzlichen Dank, dass ich da offen damit umgehen darf, dass du ja körperlichen Missbrauch erlebt hast. Mehrfach in jungen Jahren bereits und dann ja nachher auch den wirtschaftlichen Missbrauch. Wie hängen denn diese Themen aus deiner Sicht zusammen?
Eben auch wieder in der Resonanz. Also wenn ich in mir ein System trage, das keine Grenzen setzen kann, nicht die inneren Stimmen, die ich höre, nach außen hin bringen kann. Ja, also als ich meinen ersten Missbrauch erlebt habe, war ich 5 Jahre alt. Und dieses kleine Mädchen hat gespürt, hier stimmt was nicht. Aber als 5-jähriges Mädchen hatte ich keine Fähigkeit entwickelt, zu sagen, halt, nein, ich will das nicht. Denn ich war in einer Familie aufgewachsen, in der immer der andere gucken muss, der eine gucken muss, dass es dem anderen gut geht. Das Wohl des anderen war immer viel wichtiger als mein eigenes. Das hatte damit zu tun, dass meine Eltern beide toxisch waren. Also der eine war Narzisst, der andere war co-abhängig. Ja, ich schlage jetzt gerade ganz viele Worte auf, sorry. Es geht darum, dass es einfach ein ungesundes Verhältnis war. Keiner konnte wirklich spüren, wo ich wirklich mein Stopp, mein Nein sagen kann. Also es war uns nicht erlaubt, auch als kleines Kind schon nicht. Du bist eigenwillig, hieß es dann. Du hast zu gehorchen, du hast zu funktionieren. Ich glaube, viele von uns kennen das. Und ich damals war es in der Situation, dass meine Eltern so extrem mit sich beschäftigt waren, dass mich keiner wirklich gesehen hat. Die Kleinen waren immer viel wichtiger. Ich war die Große. Und der Missbrauch passierte durch einen Onkel, der ins Haus kam, um meine Eltern zu unterstützen. Und der hatte endlich mal mich als kleines Mädchen gesehen und hat mir abends und Nachtgeschichten erzählt. Und irgendwann wurde halt etwas anderes daraus. Und ich habe gespürt, ich darf dazu nichts sagen. Dann kam noch die Aussage von ihm, das bleibt unser kleines Geheimnis, Mona. Dann habe ich es mal erzählt und dann wurde es mir nicht geglaubt. Und dann wird daraus eine Dynamik, die so schlimm wird, dass man selber alles, was man wahrnimmt, nicht mehr glaubt, weil der Große hat ja gesagt, es stimmt nicht. Irgendwann verlierst du das Gefühl überhaupt, Stopp sagen zu wollen. Irgendwann umgehst du jede Nähe und daraus entsteht eine Dynamik, die einfach durch und durch ungesund ist. Und ich erlebte dann Missbrauch auch durch meinen Vater und dann noch durch einen anderen Onkel und alles in allem waren es über 20 Jahre. Und ich kann darüber reden, weil ich sehr spirituell bin und ich glaube, dass ich das als Erfahrung mir in diesem Leben vorgenommen habe. Nicht um diese Erfahrung im weitesten Sinne zu machen, sondern die Lektion daraus zu erkennen. Denn alles, was uns passiert, trägt eine Lektion in sich. Ich bin in einer Familie aufgewachsen und ihr habt gerade einen kleinen Abriss meiner Geschichte oder meines Umfeldes gesehen. In dem war Respekt und Wertschätzung nicht vorhanden. Das gab es nicht.
Die kleine
Das haben
Mona.
meine Eltern auch nur
Ja.
in ihrer Not getan. Ich will sie nicht entschuldigen. Das müssen sie mit sich ausmachen. Sie sind ja auch schon lange nicht mehr hier, weil sie auch verletzte Seelen waren. Ja, ich durfte, und das hat lange, lange, lange gebraucht, erkennen, und das ist meine Lektion, also mein Learning daraus. Ich durfte erkennen, wie wichtig Wertschätzung und Respekt in einer Familie ist und auch in jeder Art von Verbindung ist. Wäre ich wohlbehütet aufgewachsen, wäre Respekt und Wertschätzung so selbstverständlich, ich hätte es nicht mitgekriegt. Das, was dir fehlt, das kriegst du mit. Und deshalb ist für mich heute, egal ob privat oder im Business, Respekt und Wertschätzung, das Allerwichtigste. Und wie lerne ich Respekt? Indem ich anfange, mich selbst zu respektieren. Also durfte ich lernen, meine innere Stimme wieder zu hören, wieder zuzulassen, ihr zu folgen, meine Bedürfnisse nach außen hinzutragen und zu sagen, hey, das stimmt für mich nicht. Meine Grenzen zu setzen, meine Wahrheit zu sprechen. Und auch mir wirklich alles, wo ich glaube, dass ich das brauche, mir zu erlauben. Weil ganz, ganz viele Menschen sind gar nicht mehr daran gewöhnt, was sie sich alles erlauben dürften. Ich meine das jetzt im wirklich guten Umgang miteinander, ja? Überhaupt mal einen Wunsch zu äußern. Auch zu sagen, hey, ich weiß, heute ist mein Geburtstag, aber ich wäre heute lieber alleine. Wie erlaubt sich das? Dann lässt du die Leute doch nach Hause, tust so, als würdest du dich freuen und guckst permanent auf die Uhr. Eigentlich möchte ich doch am liebsten heute in die Badewanne und gar nichts tun.
Hängt ja alles irgendwie an diesem Thema zusammen und entschuldige, dass ich dich eben beinahe unterbrochen hätte.
Alles gut, alles gut.
Diese Offenheit, wie du mit diesem Thema umgehst. Du bist ein Leuchtturm, glaube ich, für ganz viele, die das jetzt auch hören und in sich drin merken, wow, ich habe auch ein Thema, wenn vielleicht auch nicht das Gleiche. Die kleine Mona hat nicht gelernt, Grenzen zu setzen und hat sogar gesagt bekommen, wenn du Grenzen setzen möchtest, das ist nicht gut, weil die Erwachsenen haben dir ja gesagt, das ist anders, als du das wahrnimmst und du bist gerade falsch, so wie du das wahrnimmst und wie du das äußerst. Du lügst, ist ja im Grunde das, was sogar gesagt wird, ohne dass es wortwörtlich passiert. Wie lange hat es gebraucht, bis du für dich kapiert hast, das ist nicht meine Wahrheit, das ist nicht die wirkliche Mona-Wahrheit, sondern ich darf Grenzen setzen und das, was ich sage und fühle, das ist wahrhaftig ehrlich. Wie lange hat das gedauert?
Also, das passiert in Etappen. Das ist ja nicht ein Schalter umlegen. Es hat gedauert bis Mitte 30 mindestens. Ich bin heute 65, also 30 Jahre fast. Ich habe es aber letztlich gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich hatte durchgängig unglückliche Beziehungen. Ich hatte auch Schwierigkeiten an manchen Stellen im Job, weil ich konnte zum Beispiel mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Mein Selbstwertgefühl, obwohl ich super erfolgreich war, ja, mit 32 hatte ich meine erste Werbeagentur in Frankfurt und wir hatten Kunden wie Nestle, also ich war nicht nobody. Aber trotzdem in mir drin war ich eine total unsichere Frau. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich will das ändern. Ich muss das ändern, ja, weil ich war permanent zerrissen. Ich spielte eine Rolle nach außen hin, die strahlende, selbstbewusste, starke Frau. Und innen drin sah es ganz, ganz, ganz anders aus. Und irgendwann zerreißt dich das, ja. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Und es ist wirklich ein auf den Weg gehen und Schritt für Schritt für Schritt sich erarbeiten.
Jetzt ist ja gerade in der Werbebranche, ist, glaube ich, sehr häufig zu beobachten, dass Menschen sich in Rollen größer und schöner und stärker darstellen. Und die Branche ist, glaube ich, gesättigt mit Menschen, die so ticken. Ich war zum Teil auch in dieser Branche drin und darf es deswegen, glaube ich, auch sagen. Ist es denn so, dass das vielleicht sogar ein Symptom ist, was man selbst wahrnehmen kann, dass wenn man getriggert ist, immer noch besser, noch schöner, noch stärker, noch mehr leisten zu müssen für andere, dass man dann erst recht hingucken muss, bin ich mir denn nicht gut genug, so wie ich bin, dass ich diese Motivation habe? Weil viele werden ja erst dadurch gut, dass sie so eine im Grunde falsche Motivation haben.
Ja, also wir sind dann gleich eigentlich wieder beim Anfang des Themas. Ja, ich habe einen Mangel in mir. Ja, ich fühle mich nicht selbstbewusst. Ich fühle mich nicht berechtigt. Ich fühle mich nicht sicher. Und ich hole mir das über was außen, über das Außen. Ja, wir sind da im Grunde wieder ganz genauso. Es ist die Frage, wann der Schmerz kommt. Bei mir kam er relativ früh, sag ich mal, mit Mitte 30, weil ich war zu der Zeit eben junge Unternehmerin, hatte zu der Zeit eine Tochter, die 12, 13 Jahre alt war, die in die Pubertät kam und damit anstrengend wurde. Ich fühlte mich nicht glücklich. Also ich merkte einfach, wenn ich so einen großen neuen Kunden gewinne, es hat mich einfach nicht erfüllt. Ja, nach außen hätte ich jubilieren müssen, weil jetzt wäre das Auto XY möglich gewesen. Aber es hat mich nicht erfüllt. Es hat mich einfach nicht berührt. Es war mir im Grunde scheißegal. Ja, und ich habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit nur Rollen spiele und dass ich darüber so viel Energie verliere. Und ich war auch überhaupt nicht mehr lebendig, weil ich musste permanent aufpassen, dass diese Rollen bloß nicht enttarnt werden. Ja? Und das war so anstrengend. Und ich wollte endlich ankommen, mich loslassen können, einfach fallen lassen können. Ja.
Das sind ja auch diese Symptome, die viele andere Menschen jetzt, glaube ich, kennen. Zum einen diese Angst, dass, was sollen die Nachbarn denken, ist so ein Spruch, mit dem viele noch groß geworden sind, dass etwas enttarnt wird, was ich selbst mit Kraft aufrechterhalte. Und zum anderen, dass es eigentlich einem innen drin egal ist, dass man sich sinnlos und irgendwie auch nicht mehr wertvoll fühlt, trotz dass im Außen der Wert vielleicht sogar gestiegen ist. Wie du sagst, das Auto wäre jetzt möglich gewesen, der Big Kunde kam, aber du hast nicht mehr gespürt.
Genau.
Neudeutsch würde man von Burnout-Symptomen oder Depressionssymptomen sprechen. Du warst Mitte 30. Was hast du jetzt für dich dann geändert oder wie hast du dich auf diesen Weg begeben, die Mona zu werden oder das aufzuarbeiten, was dann ja eben anstand?
Also als erstes bin ich raus aus Frankfurt gezogen. Ich habe meine wunderschöne Jugendstilwohnung verlassen im Westend und bin raus aufs Land gezogen. Ich bin als Kind auf dem Land aufgewachsen und ich brauchte wieder die Verbindung zur Natur. Das war das Erste. Dann habe ich gemerkt, dass ich innerlich ruhiger werden will, weil ich fühlte mich wirklich permanent im Dauerstress, im Hamsterrad. Das hieß, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema Meditation und Innenschau. Ja, also hier sind wir ja schon auf dem Weg Innenschau. Dann habe ich eine Ausbildung im Grunde nach der anderen gemacht, weil ich wollte natürlich meine eigene Geschichte auch irgendwie verarbeiten, nicht loswerden, aber verarbeiten, transformieren, kann man sie auch nennen. Ich wollte damit einfach Frieden schließen. Ja, und so habe ich einige Wandlungsprozesse durch Kurse, durch Bücher, durch Mentorings durchlaufen und immer da, wo ich gemerkt habe, hier ist ein wichtiger Schlüssel, habe ich die entsprechenden Ausbildungen gemacht, um dann eines Tages das vielleicht irgendwann an einen Menschen weiterzugeben, der eine ähnliche Lebenssituation durchlebt hat. Also das war systemischer Coach, das war Traumaheilung, das waren viele Dinge, die wirklich mit der BWLerin, die ich ursprünglich ja war, wenig zu tun hatten. Aber es war da, wo mein Herz wirklich hin wollte. Ja, wo auch vielleicht, und das wird immer deutlicher, meine Stärken und meine Fähigkeiten liegen. Denn in der Zeit der Werbeagentur hatte ich meine glücklichsten Momente in der Küche, wenn Leute mit ihren Problemen kamen, egal ob Beziehungsthema, Berufsthema. Und sie kamen und saßen mit mir 1-2 Stunden und danach strahlten sie und hatten wieder einen neuen Punkt, wie es weitergehen kann. Ja.
Und schon damals hat deine Berufung quasi angeklopft, aber du warst noch nicht offen, es zu hören.
Und naja, also ich meine, davon zu leben ist noch eine andere Sache. Und ich war, wie gesagt, alleinerziehend und hatte mir einen gewissen Lebensstandard angewöhnt, klar. Und davon wollte ich auch nicht unbedingt runter. Es ist aber kontinuierlich gewachsen über die Jahre. Ja, und irgendwann war dann klar, ich mache jetzt wirklich den Switch und gehe komplett ins Coaching, ins Mentoring. Und die Bühne als solches habe ich ja erst kürzlich entdeckt für mich.
Spannend, denn viele Menschen gehen ja in Ausbildungen, weil sie Dinge nicht lernen wollen für andere. Das sagen sie zwar, das habe ich auch gesagt, als ich systemischer Berater werden wollte, aber im Grunde profitieren wir alle von diesen Ausbildungen ja wesentlich mehr, als alle anderen von uns nachher profitieren können, weil die Themen uns irgendwie suchen und magnetisch anziehen. Auch da ist ja die Resonanz wieder gut funktionierend gewesen bei dir. Was hast du denn jetzt an Ausbildungen gemacht? Was bist du denn jetzt ausgebildet als Coach?
Also ich bin klassisch Meditationslehrerin, also Kontemplation und Zen-Meditation. Ich war bei Williges Jäger, ich habe den systemischen Coach gemacht, ich habe Traumatherapie gemacht. Ich habe jetzt eine halbjährige Fortbildung als Coach und Mentor bei Maxim Mankovic gemacht. Das war eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit. Da durfte man sich auch bewerben, ob man überhaupt genommen wird, war lange Zeit offen. Dann habe ich ein für mich sehr, sehr wertvolles und wichtiges Tool kennengelernt. Das ist eine Methode, wie man tiefe Glaubenssätze auflösen kann. Das nennt sich The Healing Key. Das war meine letzte Ausbildung. Ansonsten bin ich, darauf kann man, ja, also ich bin offiziell spirituelle Meisterin. Also ich habe sehr starke mediale Fähigkeiten. Das heißt, wenn ich in Kontakt mit jemandem gehe, kann ich Dinge erkennen, die logisch nicht erklärbar sind. Sagen wir es einfach mal so. Und daraus lasse ich mich wirklich sehr stark leiten. Ja, und es gibt Momente, das kennst du auch als systemischer Coach, wo du Dinge sagst, wo du dich fragst, hey, wie komme ich auf die Idee? Ja, das sind Eingebungen, die wir ja alle irgendwann in irgendeinem Feld haben. Ja, und sei es nur, an dich habe ich gerade gedacht, warum rufst du gerade an? Da fängt ja schon Spiritualität an, Ja. Und das habe ich anscheinend mit in dieses Leben gebracht. Und das hilft mir natürlich an ganz vielen Stellen, im 1:1 vor allem.
Hast du denn auf dem Weg alle deine Themen in dir drin bearbeiten können, dass du heute sagen kannst, ich bin, ja, wie nennt man das, geheilt, triggerfrei, whatever?
Also was diese toxischen Themen angeht, denke ich, ja. Also ich glaube, es wäre, weiß Gott, anmaßend zu sagen, ich bin von allem schon durch. Also je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Das ist für mich einer der wichtigen Sprüche. Es ist ja, man redet ja gerne in diesem, im Mindset-Bereich von der Zwiebel. Eine Schale kommt nach der anderen Schale. Ich weiß nicht, welche Aufgaben und welche Lernstücke in diesem Leben noch auf mich warten. Ich bin gespannt. Ich stelle mich gerade auf mein letztes Drittel ein. Ich will 100 werden. Mal gucken, was da kommt. Also, und ich weiß aber, dass ich große Dinge schon bewältigt habe. Also, was soll mich da noch schrecken?
Ja, davon bin ich überzeugt, dass jede Seele auf dieser Welt sowieso nur das bekommt, was sie auch bewerkstelligen kann. Das ist ein Satz, wo wir Systemiker ja sowieso davon ausgehen. Und viele Menschen auch mich schon abgestraft haben mit Blicken, wenn ich solche Sprüche gelassen habe, weil sie es nicht verstanden haben. Aber wenn ich dich jetzt als Beispiel sehe, was du in deinem Leben hinter dir hast und erfahren hast, du hättest kaputt gehen können, du hättest es als Chance sehen können. Und du hast ganz klar die Chance genutzt und gezeigt, egal wie schlimm es ist für die junge Mona, hat die Mona die Möglichkeit, das aufzuarbeiten und diese Kraft zu entwickeln, jetzt auch auf ihr Inneres zu hören. Und in dem Moment, wo du das gesagt hast, du darfst deiner, ich nenne es mal mit meinen Worten, Hellsichtigkeit, deiner Intuition vertrauen, hatte das Kraft in deinen Worten. Und man spürt, dass du das nicht nur sagst, sondern dass das wahrhaftig aus dir heraus ein Gefühl ist, dem du folgen darfst in dem Moment und vertrauen darfst. Und ich glaube, viele Menschen haben das, haben aber nie gelernt, darauf hören zu dürfen.
Ja, und wir haben es ja als Kinder konnten wir das alle. Als Kinder wussten wir ganz genau, was wir wollen, was wir nicht wollen. Und dann gab es leider eine Phase, und das ist bei der jetzigen Generation leider auch immer noch so, dass da ganz viel abtrainiert wird. Also, dass wir viel von diesen Fähigkeiten verlieren, in der Schule, schon im Kindergarten. Und ich war schon ein bisschen erstaunt. Ich habe einen jetzt 7-jährigen Enkel mit, als er 5 war. Wir saßen in der Kaffeerunde, sein Geburtstag war da. Es war gerade die Phase der Feuerwehrmänner, ja. Fragte ich ihn, Winnie, was möchtest du werden? Und Vincent schaut mich an und sagt, Oma, ich will ich werden.
Wow.
Dieses kleine Wesen hatte schon realisiert, dass es schon nicht mehr mit 5 Jahren er selber ist. Dass er erzogen, verzogen, verändert ist. Und dass er da wieder hin zurück will. Und Persönlichkeitsentwicklung ist nichts anderes, als sich an das zu erinnern, was wir eigentlich schon immer waren.
An das zu erinnern, was wir eigentlich schon immer waren, was unsere Seele schon war, bevor sie in unserem Körper auf diese Welt kam oder die Geburt passiert ist.
Ja, aber auch an unsere eigentliche Vollständigkeit. Also wir gehen jetzt wieder ganz an den Anfang zurück. Ja, wir fühlen uns nicht vollständig, brauchen etwas, sei es das Auto, sei es den Top-Partner, sei es den Titel, sei es das Bankkonto. Aber in Wirklichkeit waren wir schon immer vollständig.
Und
nur irgendwas hat uns dazu gebracht, uns nicht vollständig zu fühlen. Und da sind wir ganz schnell bei den sogenannten Glaubenssätzen. In den ersten 2 bis 7 Lebensjahren lernen wir ja ganz, ganz viel durch Beobachtung. Ja, die Kinder lernen ja sowieso durch Beobachtung. Und wenn die Mama sagt, ach, das kannst du nicht, dafür bist du zu klein oder das schaffst du nie oder das ist nichts für dich oder die sind reich, die können nicht in Ordnung sein, ja, dann sind das so ganz, ganz, ganz typische Glaubenssätze, die sich ganz tief in unser Unterbewusstsein eingraben und die uns, wenn wir nicht aufmerksam sind oder sie gar verändern, bis zu unserem letzten Atemzug mit uns tragen und uns steuern. Diese Sätze lenken uns. Wir gewöhnen uns diese Glaubenssätze oftmals an, ohne sie zu prüfen. Wir übernehmen sie einfach aus unserem Umfeld. Ja, das heißt, die Glaubenssätze von der Urgroßmutter gehen zur Großmutter, zu unseren Eltern und landen bei uns und eventuell bei unseren Kindern. Und keiner merkt es. Und keiner fängt an, sie zu hinterfragen. Und das ist eins der Dinge, die ich wirklich sehr intensiv, egal in welchem Programm, tue. Sei es, dass wir ausschließlich uns um Glaubenssätzen kümmern oder wir uns über ja, toxische Beziehungen unterhalten oder über Authentizität unterhalten. Es gibt überall Glaubenssätze, die wir erkennen als nicht mehr wirklich für uns passend, die uns eher klein halten, die uns eher limitieren. Und es gibt eben über sich in den Key die Möglichkeit, sie zu verändern, und fördernde, für uns unterstützende Glaubenssätze können wir kreieren und entsprechend durch Verhaltensmuster auch entsprechend wandeln. Ja, und das ist eins der ganz großen Dinge, die ich sehr, sehr gerne tue. Also gerade jetzt eben zum Beispiel auch in Bezug auf Missbrauch. Ich darf darüber nicht reden. Ist ein Glaubenssatz. Man glaubt mir nicht. Ist ein Glaubenssatz. Ich habe es verdient. Ist ein Glaubenssatz. Ich habe es angezogen, weil ich hatte einen zu kurzen Rock an. Ist ein Glaubenssatz. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja.
Das sind das kann man ändern. Die häufig den Menschen, denen es betrifft, gar nicht selbst klar sind, die in uns drin jeder von uns hat, aber wir jemanden wie dich brauchen, um zu erkennen, dass da Glaubenssätze sind. Wir merken ja häufig nur wir sage ich jetzt, du und ich sind ja als Coaches unterwegs und wir sind vielleicht ein Stückchen weiter für uns selbst, aber auch wir haben ja unsere Schattenseiten, die wir selbst schlechter wahrnehmen können als andere von außen. Aber wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, ist es ja häufig so, dass so eine Person die Symptome wahrnimmt, dass irgendwas im Leben nicht funktioniert, dass immer wieder die toxischen Beziehungen kommen, dass immer wieder die Partner oder Kunden nicht richtig zufrieden sind, dass man, was auch immer, immer wieder das Gleiche passiert im Leben. Und die kommen jetzt zu dir. Wie darf ich mir das vorstellen? Hast du so ein Beispiel vielleicht, was du uns ein bisschen mitnehmen kannst? Wie findest du dann die Glaubenssätze heraus mit dieser Person und wie kann man sie schlussendlich auflösen?
Also das Auflösen ist eine definierte Methode, die man in der Ausbildung lernt. Darüber kann ich jetzt schlecht was sagen.
Ja.
Also erstmal, wir finden in unserem Leben etwas, was nicht funktioniert, wo wir nicht glücklich sind. Ja, also es kam zum Beispiel ein Kunde zu mir, der hat permanent Kunden, die eine schlechte Zahlungsmoral haben. Ja, dann haben wir mal angeschaut, wie geht er denn mit Zahlungen um? Dann haben wir gemerkt, er nimmt das auch nicht ganz so ernst. Ja, also er lässt auch mal gerne eine Rechnung liegen. Überhaupt ist das Thema Finanzen für ihn eher anstrengend und er will sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen. Das heißt, er übernimmt gar nicht wirklich die Verantwortung. Und wir sind dann immer tiefer gegangen und da hilft mir natürlich auch meine Medialität, weil ich komme dann plötzlich auf Fragen, die nicht aus meinem Kopf kommen, ja. Und wir haben dann festgestellt, dass er im Grunde nie erwachsen werden wollte, nie Verantwortung tragen wollte und in diese Rolle als Unternehmer hineingerutscht ist, weil es einfach von der Familie erwartet worden ist. Ja. Und das heißt, ich bin nicht erwachsen, war sein Glaubenssatz. Ich will nicht erwachsen werden. Das heißt, ich will keine Verantwortung über Finanzen übernehmen. Und das heißt, ich ziehe Menschen an, die auch keine Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen und damit schlecht zahlen. Also ihr kennt diese Analogie, diese Kette von Kausalitäten. Und wir als Healing Key Coaches gehen wirklich so tief wie möglich in der Ahnenreihe und schauen, wie alt ist denn diese Geschichte? Wie alt ist denn dieser Glaubenssatz? Und ich habe ja gerade schon von der Urgroßmutter gesprochen. Also das war wirklich eine sehr, sehr alte Sache. Und da wir ja in unserem Körper ganz viel Wissen und Wahrheiten abgespeichert haben, kann man über den Muskeltest feststellen, ist diese Aussage, dieser Glaubenssatz wirklich richtig? Ja. Und ich will das jetzt, das geht jetzt zu weit, aber man kann eben über den Körper feststellen, Ist da eine positive Spannung oder eine negative Spannung? Ist dieser Glaubenssatz wirklich richtig? Habe ich das richtig erahnt? Dürfen wir ihn auflösen? Und all das erfahren wir dann in dieser Arbeit. Und wenn das Ja da ist, dann ist es nur noch eine Form, Sache sozusagen, ihn aufzulösen. Und dann kreieren wir im Grunde den neuen Glaubenssatz, ja, und verbinden den mit Gewohnheiten. Ja, also wenn ich Verantwortung übernehme, wenn ich bereit bin, erwachsen zu sein, dann kümmere ich mich halt um meine Finanzen, dann schaue ich mir regelmäßig meine Kontoauszüge an, dann lasse ich nicht wochenlang Briefe liegen, dann schreibe ich auch meine Mahnungen in den Fristen, wie es eigentlich gesetzlich erlaubt ist und so weiter und so weiter. Also dann verhalte ich mich anders und diese Verhaltensformen stützen dann den Glaubenssatz. Und
Und
so kann ich wandeln.
durch diesen Wandel passiert auch nochmal eine Resonanz, wie eben die, ich kümmere mich nicht um meine Finanzen, es kommen auch Menschen zu mir, die ihre Finanzen, also
Genau.
Anströme zu mir nicht im Griff haben.
Ja.
Jetzt habe ich meine Finanzen im Griff und kann auch andere Kunden anziehen, die vernünftiger und verantwortungsvoller mit ihren Finanzen umgehen.
Richtig,
Und
genau. Und plötzlich damit wandle ich dann meine Welt sozusagen, ja. Also indem ich innen ändere, ändere ich das, was ich kriege andere Kunden. Die gehen anders mit mir um, weil ich mit mir anders umgehe. Das ist die ganz einfache Resonanz.
wenn ich
Aber
jetzt
es ist halt unbequem, sich nach innen zu richten. Für viele ist das unbequem, aber es ist der einzige Weg.
der einzige Weg, wirklich eine Veränderung herbeizuführen, weil das, was uns im Außen stört, und das höre ich jetzt bei dir ganz deutlich raus, sind häufig die Dinge, die wir in uns drin auch im Argen haben.
Genau.
Das heißt, die Menschen außen sind im Grunde nur ein Spiegel dessen, wie wir mit uns und unseren Themen umgehen.
Genau. Und dann kommen wir wieder zum Thema Beziehungen. Der beste Spiegel sind unser emotional gebundenes Umfeld, unser Partner, unsere Kinder. Ja, weil die genau wissen, wo unsere roten Knöpfe sind. Ja, wie sie uns wirklich unter die Decke bringen können. Nutzen sie das. Man kann sich darüber ärgern. Man kann aber auch das so verstehen, das ist die Einladung, guck endlich hin und veränder endlich mal das, was du schon so lange mit dir rumschleppst. Ja, du hast da eine Angewohnheit, die ist weder schön für dich noch für alle anderen. Ich drücke dir den Knopf so lange, bis du es kapierst. Bis du wirklich anfängst, das zu verändern. Ich habe zurzeit eine Klientin, eine wirklich taffe Vertriebsfrau, die auch darauf trainiert ist, permanent immer nur zu gucken, dass es allen anderen gut geht und ganz, ganz wenig bei sich selber bleiben kann. Und sie kriegt momentan so Stress hat gerade so Stress im Unternehmen, hat so Stress gerade in ihrer Ehe. Und sie fängt jetzt endlich an, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und ihr fehlt wirklich die Luft zum Atmen momentan, weil die Rahmenbedingungen wirklich sie so in die Enge drängen. Und jetzt fängt sie endlich an, sich wichtig zu nehmen und wegzugehen davon, dass sie immer gucken muss, dass alle anderen happy sind und sie wundert sich, dass sie offen Zahnfleisch kriegt. Ja. Also die Rahmenbedingungen außen schaffen manchmal wirklich das Lernumfeld.
eigentlich müssten wir doch allen Menschen, die uns tagtäglich irgendwas vor die Füße hauen, wo wir sagen, und da ärgere ich mich jetzt schon wieder drüber, sagen, danke, dass du in meinem Leben mir das
Ja.
zeigst, wo ich dran arbeiten darf. Und das ist ja ein Geschenk, dass unsere Generation, dieser Nachkriegsenkel, jetzt erstmalig die Zeit und die Umgebung hat, wo wir alle diese Dinge für uns auch betrachten und auch in uns drin arbeiten und aufräumen dürfen. Das ist ja ein
Ja,
unglaubliches Geschenk.
Robert Betz, den viele kennen, der nennt diese Menschen Arschengel. Ja, sie sind Engel und gleichzeitig sind wir richtig sauer, dass die hier gerade da erscheinen. Nein, nein, es ist immer beides. Es ist immer beides, ja.
Und trotzdem, wenn wir in dieser Situation sind, ist es unbequem und ist nicht schön. Und jetzt kommen diese Menschen zu dir. Was bietest du denn alles an und wer ist denn bei dir jetzt richtig?
Also, es sind all jene Menschen, richtig, die sich aufmachen, sie als ganz authentisch zu werden. Also es gibt für mich den Spruch, ich bin ich und ich bin richtig. Die keine Lust mehr haben, permanent gesagt zu bekommen, das, was du denkst, das, was du fühlst, das, was du meinst, was du haben willst, ist falsch. Wenn sie wirklich aus sich heraus spüren, ich habe hier eine Berechtigung, ja, und die permanent Rollen spielen müssen und das nicht mehr wollen, weil ihnen einfach irgendwann die Kraft dazu fehlt und weil sie auch gar keine Lebensfreude mehr haben. Also all diese Menschen sind bei mir richtig. Ein großes Thema bei mir ist die Emotion Wut. Ich behaupte, dass ganz, ganz viele Menschen von uns eigentlich rollende oder laufende Bomben sind. Wut hat in unserer Gesellschaft keinen Raum. Es gibt, wir haben alle letztlich mal Momente, wo wir unter die Decke gehen könnten, aber wir schlucken sie runter, weil wir nicht gelernt haben, wie man Wut gesund zeigen kann. Wir kennen nur jene, die alles kurz und klein schlagen oder Frauen, die rumschreien, und beides lehnen wir im Grunde als Form ab. Folglich nutzen wir die Schubenergie, die Wut in sich hat. Also Wut ist eigentlich die Energie, ich will eine Veränderung und ich habe jetzt die Schnauze voll und jetzt egal, ich mache die Augen zu und ich gehe da durch. Ja, das ist wirklich dieses durch den Flaschenhals durchgehen. Das ist so eine Anschubenergie. Ja? Und letztlich sagt Wut uns nur, ich will das nicht. Und das verbieten wir uns. Und irgendwann kriegen wir Magengeschwüre. Ja, und da wirklich eine gesunde Form zu kriegen, überhaupt Wut zu spüren. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich habe keine Wut. Glaube ich Ihnen nicht. Wir haben alle Wut, weil es gehört einfach zu unserem Potpourri von Gefühlen dazu. Das zu erleben ist ein Thema. Natürlich bin ich für Menschen da, die in einer ganz schwierigen Lebenssituation sind. Das ist das sogenannte Notfallprogramm. Da schauen wir, was kann ich wirklich für sie tun? Ich lebe ja am Bodensee. Es gibt Menschen, die kommen dann 3 Wochen hierher, machen Urlaub und wir sehen uns täglich. Das kann aber auch von zu Hause aus online gehen. Und dann gibt es ganz als singuläre Lösung das Thema Glaubenssätze auflösen. Und das letzte, mein großes Programm, ich bin ich und ich bin richtig.
Ich bin ich und ich bin richtig. Das hört sich so kraftvoll an und so, so schön, weil das ist es, was ich vielen, vielen Menschen wünsche, die dann nicht nur bei dir, aber schlussendlich auch bei dir durch das Programm durchgelaufen sind. Ich glaube, viele Menschen haben verlernt, Gefühle überhaupt zu haben zu dürfen. Entweder ist das Kind zu laut am Schreien, weil es sich freut, sei mal leiser, wir sind am Reden, oder es ist wütend, bitte hör mal auf, du bist nicht brav, oder es weint, bitte hör mal auf zu weinen, es gibt gar keinen Grund zu weinen. Also Kinder kriegen so oft in unserer Gesellschaft beigebracht, du hast ein Gefühl und damit bist du nicht mehr richtig. Weil wir in so einer Gleichklanggesellschaft nur noch händelbar sind. Wenn du in einer Schulklasse sitzt, musst du eben brav und leise sein. Wenn du mit Erwachsenen zu tun hast, die gleich das Problem haben, dass sie sich selbst nicht spüren können, dann triggerst du sie, wenn du Emotionen hast. Und wie schön ist es, Gefühle haben zu dürfen. Da sagt hier jemand, der selbst sich verloren hat und seine Gefühle verloren hat auf dem Weg, ich brauchte eine depressive Episode dafür, um sie wiederzufinden. Und Wut ist, glaube ich, ein Gefühl, was alle haben. Aber leider viele erst feststellen, wenn sie im Straßenverkehr, im Stau, den Spiegel im Auto am liebsten zertrümmern würden. Aber ich glaube, Wut ist ein so mächtiges, großes Thema, was du da hast, wo du Menschen hilfst.
Ja, schau mal. Also ich meine, diese ganz, ganz großen, die Menschen, die so ganz große Innovationen entwickelt haben, die haben doch von ihrem Umfeld in der Regel am Anfang gesagt bekommen, du bist verrückt. Das kann nicht sein. Du bist ein Spinner. Ja, die sind sich treu geblieben. Die haben gesagt, ich bin ich und ich bin richtig und ich spüre, es ist richtig. Ja, und da bleibt so viel Unternehmertum auch hängen. Wenn wir uns nicht erlauben, wirklich unserer inneren Stimme zu folgen und uns auf den Weg zu machen. Ja. Also es ist egal, ob wir jetzt hier über Privates reden oder über Geschäftliches. Wenn ich spüre, hier, das ist die Marktnische, ich laufe da los. Ja. Ich bin ich und ich bin richtig. Da ist so viel Potenzial drin. Ja, und wenn ich mich aufmache, mich richtig zu finden, ja, dann bin ich auch viel toleranter. Weil ich weiß, dass ich an manchen Stellen alles andere als richtig bin, dass ich an manchen Stellen wirklich noch Potenzial, Luft nach oben ist, ja, dass ich an manchen Stellen, ja, mal rot werden dürfte, weil ich doch nicht alles hinkriege, ja.
Wir alle
Aber
eben.
wenn ich merke, es ist, ich bin trotzdem in Ordnung, auch mit dieser Macke, auch mit dieser Unordnung oder mit dem Perfektionismus oder egal welche, ja, das ist völlig egal. Ich werde dann toleranter. Wir kriegen so viel mehr Frieden in diese Welt. Und auch in die Teams.
Und damit schließt sich auch der Kreis zwischen Privat, Mensch und Business. Weil die Menschen, die in sich drin Frieden finden oder Toleranz finden, gehen auch in der Teamführung und schlussendlich Unternehmensführung ganz anders mit ihren Kolleginnen, mit ihren Kunden, mit ihren Partnern um.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast eben davon gesprochen, wer jetzt zu dir kommt, kann ja das große Programm, ich bin richtig, oder eben auch die anderen Programme wählen. Welche davon gehen denn noch online? Weil nicht jeder hat ja die Zeit, zum Bodensee runterzukommen, merkt aber jetzt beim Zuhören, da ist was. Geht das auch über?
Also, ja, also im Grunde geht jedes online. Also ich werde beim Wut-Seminar sowohl Retreats anbieten als auch Online-Kurse. Beides gibt es. Auch das Thema Glaubenssätze ist online, also ist im Grunde alles online möglich. Wer möchte, kann zu mir auch kommen. Ich kann natürlich jetzt hier auch nicht 20 Leute gleichzeitig haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr exklusive Sache. Das hat nichts mit dem Preis zu tun, das hat eher mit meinen Zeiten zu tun, weil wenn ich mich um jemanden kümmere, ich sag mal, es hat jemand gerade wirklich was ganz Dramatisches erlebt, wie ich es ja auch erlebt habe, Gewaltmissbrauch, was auch immer, dann braucht er letztlich jemanden, der zuhört, der glaubt, der eventuell auch mal in den Arm nimmt und sagt, hey, ich bin da. Und das kann ich natürlich nicht nur punktuell. Vieles kann man online auch lösen, ja. Nur an manchen Stellen ist das Persönliche schon nicht ersetzbar. Ja, aber der größte Teil läuft online.
Stark. Online ist übrigens ein gutes Stichwort, weil du sprichst auch als Expertin beim Happy Erfolgreich Online-Kongress, der ja im November erstmalig stattfindet. Alles rund um Gründen für ein Wachsen im Leben und Business. Und jetzt ist so ein bisschen Spannung, wollen wir ja schon aufbauen für den Kongress. Die Frage, über was sprichst du denn während des Kongresses? Was darf ich da von dir erwarten?
Ui, da überraschst du mich jetzt. Die Frage hast du mir nicht vorher gestellt. Jetzt bin ich echt bereit. Natürlich werde ich über Wut sprechen, weil wir haben immer wieder Situationen, wo wir auch im Job unter die Decke gehen könnten, weil jemand seine Zusagen nicht eingehalten hat, weil. Ja, und du kannst schlecht in die Schreibtischplatte speisen, sondern du musst irgendeine Form finden. Ja, und wie gehe ich damit um? Genau, darüber werde ich sprechen. Beziehungen heißt auch immer nicht nur Mann-Frau, sondern Kunde, Kunde, Unternehmer, Dienstleister, wie auch immer, darüber werde ich sprechen. Ich werde über Glaubenssätze sprechen. Wir haben alle auch Glaubenssätze in Sachen zum Beispiel Reichtum, Fülle, ja, Erfolge. Dazu haben wir Glaubenssätze. Der Glaubenssatz, das kann ich nicht, oder das schaffe ich nicht, oder das schaffe ich nie. Mit so einem Glaubenssatz als Unternehmer, da stehst du vor der Insolvenz. Aber wenn du das nicht weißt, dass du diesen Glaubenssatz in dir trägst, dann läufst du letztlich im Blindflug durch die Gegend. Und diese Dinge darfst du einfach wirklich lernen. Also über diese Themen werde ich reden. Ein paar neue Themen werde ich mir noch bis dahin überlegen. Also lassen wir auch da ein bisschen Spannung übrig.
Lass mir die Spannung übrig. Das finde ich großartig. Ich zur Abschlussfrage komme. Die Frage an dich. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was dir wichtig ist, was du uns unbedingt heute noch mitgeben möchtest?
Genau. Du, das war jetzt so ein wunderschönes Gespräch. Wir sind von X nach Y gesprungen, hin und her. Ich befürchte, dass manche uns nicht ganz folgen konnten. Aber man darf den Podcast ja auch gerne dreimal hören. Es war eine runde Sache auf jeden Fall, lieber Patrick. Danke dir. Nein, nein. Im Moment, nein.
Ja, es ist mir ein Herzensanliegen gewesen mit dir heute und ich höre auch von dir so viel, was aus dir heraus möchte, weil es dir ein Herzensanliegen ist, den Menschen wirklich zu helfen. Und das kam an in all dem und ich glaube, wir dürfen den Zuhörer und Zuschauer nicht unterschätzen. Der rote Faden, der war da und ich glaube, da kam wahnsinnig viel Mehrwert rüber in dem Gespräch. Meine letzte Frage. die ich so in etwa fast jedem stelle, ist, stell dir vor, du hättest so eine Botschaft, wo jeder auf der Welt in allen Sprachen die Botschaft wahrnehmen würde und du damit massiv vielen Menschen helfen kannst mit dieser einen Botschaft. Was würdest du als Botschaft, was möchtest du als Botschaft aussenden?
Sie ist schon ein paar Mal durchgeklungen. Das Universum will nicht, dass du leidest. Es will, dass du lernst. Also egal, in welcher Situation du bist, wofür kann ich dankbar sein? Was kann ich lernen? Was ist das Gute daran? Ja. Also zum Beispiel habe ich einer jungen Frau, die mit 44 endlich schwanger wurde, ein Kind bekommen, also ausgetragen hat bis zum 7. Monat, dann tot geboren hat, gefragt, was ist gut daran? Die hat mich erwürgen können in dem Moment. Das halten wir Coaches aus. Coaches sind nichts anderes als dumme Fragen. Wir stellen dumme Fragen, auf die du selber nicht kämst. Heute ist sie eine Begleiterin von Frauen, die genau das durchlebt haben, weil sie weiß, wie sie sich fühlen. Also das ist das Gute daran. Aber nur einer von vielen Punkten. Sie hat noch viel, viel mehr entdeckt. Also egal, in welcher Scheiße du hängst, frag dich, was ist gut dran?
Egal in was.
Es gibt keine Zufälle.
Ja, frag dich immer, für was ist es gut? Das Leben ist immer für dich und nie gegen dich.
Genau. Wir schauen uns immer nur die eine Seite der Medaille an. Dabei hat die eine genauso gleichwertige zweite Seite, die Rückseite. Genau. Und das ist der Perspektivwechsel, von dem wir ja im Coaching sprechen. Wir stellen die Fragen, auf die du nicht kommen würdest, damit du die andere Seite entdeckst. Also was ist gut dran?
Was ist gut daran? Liebe Mona, vielen herzlichen Dank. Was an dem Podcast-Gespräch gut ist, da könnte ich dir jetzt noch eine Podcast-Folge davon erzählen. Es war mir eine Ehre. Ganz, ganz lieben Dank, dass du zu Gast warst. Liebe Zuschauer.
Ich danke dir.
Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, liebe Zuhörer. Egal auf welcher Plattform du das jetzt gehört oder geschaut hast, wenn es dir gefallen hat, lass uns bitte ein Like hier. Gib uns einen Kommentar, was dir daraus besonders geholfen hat. Und es ist nicht nur eine Liebe so, und du hast mir das schon ein paar Mal hören sagen. Es ist auch hier für den Podcast und all dem, was wir Menschen helfen können, so. Teile die Podcast-Folge mit Menschen, wo du sagst, die oder der kann davon profitieren, was Mona uns heute hier geschenkt und geteilt hat. Denn damit kannst du durch das Teilen es vermehren. Das meine ich, es ist nicht nur eine Liebe so. Wenn man Liebe teilt, wird es mehr. Wenn du Wissen und Erfahrung teilst, wird es mehr. Lass uns Likes hier, lass uns Kommentare hier, denn das braucht der Algorithmus, um festzustellen, dass diese Podcast-Folge, dieser Podcast für dich Relevanz hat, um damit ausgespielt zu werden, auch an Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und ansonsten wünsche ich dir einen großartigen Tag, dass du mit den Learnings von heute für dich noch ein Stückchen besser werden kannst, noch ein bisschen mehr Leichtigkeit bekommst, um erfolgreicher zu werden, was auch immer Erfolg für dich ist. Und freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Dein Patrick.